Ja, ich begrüße euch zu, ich glaube, dem ersten Nachmittagstalk im Programm. Ne? Ja, ich bin Nick und werde euch gleich ein bisschen was über Kinderrechte im digitalen Raum erzählen. Das wird so ein gewisser Rundumschlag darüber, was sind eigentlich Kinderrechte, wie funktioniert Erziehung eigentlich rechtlich betrachtet, wie spielt da Pädagogik rein. Und vor allem wird es ein Impulsvortrag darüber, ein bisschen Gelassenheit und Offenheit dabei an den Tag zu legen, junge Menschen halt in den digitalen Raum zu begleiten und ihnen Möglichkeiten zu geben, im digitalen Raum halt erste Schritte zu machen. Und ich hoffe, ich komme diesmal besser mit der Zeit hin als beim letzten Mal, als ich diesen Vortrag gehalten habe. Dann geht es auch noch ganz konkret um das Thema Fediverse. Was können eigentlich dezentrale Netzwerke leisten dafür, dass man auch sehr junge Menschen tatsächlich in digitale Räume und in soziale Netzwerke und so weiter hineinbegleiten kann? Ich mache das mit diesem Linux und Open Source Gedöns so seit 2003. 2005 habe ich dann angefangen, mich auch im Schul- und Bildungsbereich auseinanderzusetzen. Da war ich selber noch in der 9. Klasse, glaube ich, und brauchte, hier, danke für die Erinnerung, hier vorne sitzt jemand in so einem Gentoo-T-Shirt und ich brauchte damals eine Compile-Farm für mein Gentoo Linux und da war der Rechnerraum in der Schule super geeignet, deswegen bin ich da dann Admin geworden. Und irgendwie hat sich das dann so entwickelt, dass ich mehr Pädagogik als Technik gemacht habe. Hauptberuflich bin ich aber immer noch Open-Source-Consultant, habe ein kleines Open-Source-Support-Unternehmen und halt selber fast nur Schulungen tagsüber im Linux-Hotel zu verschiedenen IT-Themen. Genau, und ja, TechKids sagt vielleicht dem oder der einen oder anderen was. Wir sind eine Jugendorganisation rund um Verstehbarkeit von digitalen und technischen Dingen. Also es geht darum, nicht nur Coden und Löten zu lernen, sondern auch darum halt, dass Technik und digitale Dinge für jeden, egal welchen Alters, verstehbar sein sollen, dass man reingucken kann, dass man hinterfragen kann, wie Geräte und Software funktionieren. Und dazu gehört eben noch einiges mehr, zum Beispiel auch dass man das Recht behält. Ne? Ganz viel Gesetzgebung, die momentan auf nationaler Ebene, auf EU-Ebene und in der ganzen Welt gemacht wird, zielt ja darauf ab, Sachen auch immer mehr zuzunageln, gerade auch unter dem Vorwand des Kinder- und Jugendschutzes. Das ist also auch was, wo wir und unsere jungen Mitglieder sich auch mit beschäftigen, da halt was entgegenzusetzen und auch eine Stimme zu kriegen. Ja, kurz Überblick, was wir uns heute angucken wollen. Wir gucken uns erstmal, wie gesagt, so ein bisschen Rechtliches an. Darf ich meine Kinder eigentlich alleine irgendwie ins Internet lassen? Was passiert, wenn was schief geht? Wie sieht das eigentlich aus pädagogischer Sicht aus? Und dann gucken wir uns mal so ein bisschen was an. Wie gefährdet sind Kinder und Jugendliche eigentlich? Und wie viel Gelassenheit kann ich denn vielleicht eigentlich an den Tag legen? Ich hoffe vor allem, dass ihr ein bisschen davon weitertragt und auch Leuten in eurer Nachbarschaft vielleicht sagt, ja du, pass auf, also dieses komplett zugenagelte Google Family Link, das braucht man vielleicht gar nicht so. Vielleicht kann man mehr Freiräume lassen. Ne? Dafür möchte ich eigentlich auch so ein paar Argumente liefern. So. Was sind eigentlich Kinderrechte? Ich werde euch gleich auch so ein bisschen abfragen, wie gut ihr so, wie rechtssicher ihr so seid, ja, in verschiedenen Bereichen und auch firm ihr so in pädagogischen Bereichen seid. Da bin ich mal gespannt. Es gibt da nämlich so ein paar interessante Vorurteile, sage ich mal. Aber erstmal ganz kurz zur Einführung. Kinderrechte, okay, das sind Rechte von Kindern, also von allen Menschen unter 18 Jahren. Und da gibt es seit sehr langer Zeit eine UN-Konvention, die erklärt, welche Rechte Kinder eigentlich haben. Und vor allem geht es da um Sachen, die wir eigentlich auch als Grundrechte aus dem Erwachsenenbereich kennen, also freien Zugang zu Nachrichten und Informationen, Recht auf Nichtdiskriminierung und Sicherung der Entwicklung, gesunde Entwicklung, Recht auf Bildung, alles sowas, Postgeheimnis gilt für Kinder, ne? Alles solche Sachen, die wir eben auch als Grundrechte im Erwachsenenbereich kennen, aber eben auch hier unter dem Stichpunkt Kindeswohl hat Vorrang, dass Kinder und Jugendliche eben doch durchaus ein etwas höheres Schutzbedürfnis haben. aus verschiedenen Gründen. Jetzt gibt es natürlich auch Erwachsene, die vielleicht noch ein bisschen mehr Begleitung brauchen könnten, als sie in der Gesellschaft vielleicht kriegen, ne? auch aus ganz verschiedenen Gründen. Aber für Kinder, da ist das erstmal ganz, ganz offensichtlich, dass sie halt noch lernen, wie unsere Welt funktioniert und da eben auch besondere Begleitung und besonderen Schutz brauchen. Die UN-Kinderrechtskonvention, die wurde von sämtlichen Staaten der Welt ratifiziert, außer von den USA. Die finden das nicht so wichtig. Genau. Deutschland hat die Kinderrechte tatsächlich aber auch nicht in nationale Gesetze gegossen. Das haben viele Länder gemacht. Deutschland hat das nicht gemacht, eben genau mit dem Argument, dass man sagt, also in unserem Grundgesetz, da steht ja schon drin, dass Grundrechte für alle gelten. Da steht gar nicht, die gelten nur für Erwachsene. Ja, also können wir erstmal davon ausgehen, bei allem, was wir machen, wenn wir selber digitale und analoge Räume gestalten, wenn wir mit Kindern und Jugendlichen arbeiten, wenn wir Eltern sind, auch wenn wir PolitikerInnen sind oder PolitikerInnen beraten, wenn sie mit Kindern zu tun haben, dann kann man erstmal davon ausgehen, dass wir gar nicht unterscheiden müssen. Wenn es Grundrechte gibt, dann gelten die auch für Kinder. Ja, und dann müssen wir weiter gucken, ob man vielleicht aus pädagogischen Gründen nochmal ein bisschen individueller tätig werden muss. Aber grundsätzlich gelten alle unsere Grundrechte, die wir haben, erstmal natürlich auch für Kinder. So, also erster Impuls, wenn ihr mit Leuten zu tun habt, die in irgendeiner Form Regeln oder Gesetze sogar für Kinder machen, sei es auf Stadtebene, ne, im Stadtrat, sei es also vielleicht sogar auf Schulebene, ne, also da gibt es ja ganz verschiedene demokratische Ebenen. Ein wichtiger Grundsatz aus meiner Sicht, wenn über Regeln und Gesetze, die Kinder und Jugendliche betreffen, gesprochen wird, dann gehören da nicht nur PolitikerInnen und JuristInnen an den Tisch, sondern da gehören auch PädagogInnen an den Tisch. Wenn da keine PädagogInnen beteiligt sind an dem Prozess, können wir das Ding vergessen und sein lassen. Ja, das hier erstmal so als erste steile These. So, dann schauen wir doch mal, wer sich so ein bisschen auskennt. Elterliche Sorge und Erziehung, das kennt man. Eltern müssen sich um ihre Kinder kümmern, ne? Da sagt das Grundgesetz so schön, Pflege und Erziehung der Kinder sind das natürliche Recht der Eltern und die zuvörderst ihnen obliegende Pflicht. Zuvörderst, schönes Wort, ja. Das kennen viele. Und dann gibt es auch noch das bürgerliche Gesetzbuch und das ist eigentlich mein Lieblingsparagraf aus dem bürgerlichen Gesetzbuch, nämlich, dass Eltern die Pflicht und das Recht haben für das minderjährige... Moment, ich bin noch gar nicht bei meinem Lieblingsparagrafen. Also die Eltern haben das Recht und die Pflicht, für das minderjährige Kind zu sorgen. Die elterliche Sorge umfasst die Sorge für die Person und das Vermögen des Kindes. Ja? Okay, also das klingt jetzt erstmal so, Eltern bestimmen für das Kind und kümmern sich darum, dass das Kind alles richtig macht. Das ist auch tatsächlich der Grundsatz. So, jetzt kommt mein Lieblingsparagraf. Tatsächlich sagt unser Gesetz auch, dass Eltern bei der Pflege und Erziehung die wachsende Fähigkeit und das wachsende Bedürfnis des Kindes zu selbstständigem, verantwortungsbewusstem Handeln zu berücksichtigen haben. Und sie besprechen mit dem Kind, soweit es nach dessen Entwicklungsstand angezeigt ist, Fragen der elterlichen Sorge und streben Einvernehmen an. Das finde ich sehr cool. Ja, also ich finde, das ist ein super wichtiger Grundsatz, dass man mit Kindern, egal ob, da steht jetzt immer Eltern und Erziehungsberechtigte, ne, ist genauso anwendbar auf jede Person, die irgendwie mit Minderjährigen zu tun hat, dass sie eingebunden werden. Wer wusste denn oder wer hätte denn gewusst, dass das tatsächlich sogar eine gesetzliche Vorschrift gibt, dass Eltern tatsächlich bei ihren erzieherischen Entscheidungen die Meinung ihrer Kinder hören und berücksichtigen müssen? Okay. Also wenn man diesen Paragraphen braucht, dann ist schon irgendwas schiefgelaufen. Ne? Also damit muss man nicht gegenüber Eltern eigentlich argumentieren. Irgendwann ist es vielleicht schon mal ganz gut zu wissen, pass mal auf, du musst sogar mit deinem Kind reden. Ne? Finde ich eigentlich eine gute Sache. Aber wenn wir in der Jugendarbeit so weit sind, dass man über solche Paragraphen reden muss, dann ist üblicherweise schon ein bisschen mehr schiefgegangen. Aber nicht schlecht zu wissen. So, Jetzt kommen wir mal der Sache näher, was passiert eigentlich, wenn Kinder irgendwas tun. Ne? Wir beziehen uns jetzt auf den digitalen Raum, da ist das, ne, hat man oft mal die Angst, okay, wenn ich meinem Kind jetzt einen uneingeschränkten Internetzugang gebe, dann kann es irgendwie Sachen kaufen oder Verträge abschließen und dann gibt es furchtbar viel Ärger und das wird furchtbar teuer. Das ist auch eine berechtigte, eine berechtigte Sorge. So, erstmal so ein paar Begriffe ganz kurz. Es gibt das, den Begriff der Rechtsfähigkeit. Ne? Rechtsfähigkeit heißt, dass man überhaupt Rechte und Pflichten hat, die theoretisch auch jemand anderes vor Gericht einfordern kann. Also man kann verklagt werden und klagen. Ne? Das ist die Rechtsfähigkeit. Was würdet ihr denn sagen, ab welchem Alter ist man denn in Deutschland eigentlich rechtsfähig? Wann kann man verklagt werden und klagen? Ab welchem Alter? Ja? Ab 14, okay. Wer bietet mehr oder weniger? Mhm. Ab 12, okay. 12, das ist eine interessante Zahl, okay. Ja. Wer bietet mehr oder weniger? Immer? Das ist eine ganz andere Frage, genau. Ne? Aber grundsätzlich, ja, ist es erstmal so, dass die Rechtsfähigkeit mit der Geburt beginnt. Ja? Also sobald ein junger Mensch auf der Welt ist, ja, kann er Subjekt unseres Rechtssystems werden. Ja? Also Kinder sind rechtsfähig, werden natürlich also immer von ihren gesetzlichen Vertretern vertreten. Also ne, es wäre auch ein bisschen merkwürdig, so ein Säugling irgendwie auf der Anklagebank oder im Zeugenstand vor Gericht. Ne, das ist auch nicht so einfach. Ne? Also da haben die Eltern natürlich immer noch irgendwie die Vertretung bis zum 18. Lebensjahr. Und dann aber das wesentlich wichtigere Ding, die Geschäftsfähigkeit, also die Fähigkeit, erstmal mit anderen Leuten überhaupt Verträge abzuschließen oder Vereinbarungen zu treffen im weitesten Sinne. Ne? Die Klassiker, die man da so kennt, sind Kaufverträge oder Mietverträge, Einwilligung zu Fotos, ganz spannendes Thema. Ne? Wann können Kinder eigentlich selber entscheiden, ob sie irgendwie auf Fotos sein wollen, ob Fotos von ihnen veröffentlicht werden sollen oder nicht. Das sind alles Dinge, die hängen an der Geschäftsfähigkeit. Also alles, wo ich sage, ich möchte jemand anderem gegenüber sagen, pass auf, ich bin einverstanden damit, dass du das und das machst. Ne? Und das sind immer Sachen, wo meine Rechte dann eingeschränkt werden. Ne? Grundsätzlich gibt es keine Fotos von mir. Ne? Wenn jemand ein Foto von mir machen möchte und das Foto veröffentlichen möchte, dann schränkt er mich in meinen Rechten erstmal ein und da muss ich dann entsprechend auch einverstanden mit sein. Ab wann kann ich das denn machen? Ab wann kann ich denn anderen Leuten gegenüber sagen, ja, pass auf, für mich ist das in Ordnung, wenn du jetzt das und das tust, was mich irgendwie betrifft? Ab wie vielen Jahren geht das denn? Ja. Kaufverträge ab 7 war hier eine Meldung. Okay, können wir in Richtung Fotos denken? Ab wann kann ich sagen, jo, ich bin damit einverstanden, dass mein Foto auf der Schulwebsite oder irgendwie auf der Vereinswebsite landet oder so? Ab wie vielen Jahren kann man das machen? Keine Schätzung? Okay, jetzt traut ihr euch nicht mehr wegen der 0 Jahre. Also das ist tatsächlich eine zweistufige Sache. Grundsätzlich gilt aber erstmal 18 Jahre. Ne? Also mit der Volljährigkeit kann ich grundsätzlich alle Verträge, alle Vereinbarungen treffen und grundsätzlich darüber entscheiden, was ich will und was ich nicht will. Aber, und das ist auch ein ganz wichtiger Grundsatz, ab dem 7. Lebensjahr, genau richtig, herzlichen Glückwunsch, kann man schon eine ganze Menge tun. Man braucht dann aber die Einwilligung eines gesetzlichen Vertreters. Ne? Also auch ein 7-jähriges Kind kann eigene Entscheidungen treffen, muss aber sich trotzdem vergewissern, also beide Parteien müssen sich eigentlich vergewissern, dass die Erziehungsberechtigten mit dieser Entscheidung auch einverstanden sind. Wir setzen das bei Tickets in Bezug auf Fotos dann zum Beispiel so um, dass wir erst die Erziehungsberechtigten informieren, was wir machen, was wir vorhaben. Von denen lassen wir uns dann aber nicht sagen, ja, mein Kind darf auf dem Foto sein, sondern wir lassen uns von denen sagen, ja, mein Kind darf darüber entscheiden. Ja? Kleiner, feiner Unterschied. Und genau so sieht es das Gesetz auch eigentlich vor. Ne? Also ich lasse mir von den Eltern bestätigen, dass das Kind eine Entscheidung treffen darf, eine Willenserklärung abgeben darf. Und dann kann ich das Kind letztendlich selber fragen. So. Der zweite Text da unten, der ist ganz hilfreich für euch, denn wenn ein Minderjähriger jetzt mal Mist baut und eine Entscheidung trifft, die ich nicht so in Ordnung fand, ja, zum Beispiel im Internet bei Amazon auf den Abo-Button bei, es ist Sonntag, mir fallen keine blöden Beispiele ein, ja, Katzenfutter zu klicken. Und dann habe ich plötzlich 3 Euro Paletten Katzenfutter im Haus. Dann kann ich mich fragen, also war ich denn damit eigentlich einverstanden? Und tatsächlich, wenn sich die andere Partei, also der Händler zum Beispiel, damit gar nicht vergewissert hat, dass ihr als Erziehungsberechtigte doch einverstanden wart, dann schreibt ihr eine E-Mail und sagt, ja hier, hallo, ich weiß davon nichts, ich war damit nicht einverstanden, mein minderjähriges Kind hat nicht mit mir gesprochen. Und dann stellt sich raus, dass dieser Vertrag gar nicht erfüllt werden durfte. Ne? Und dann geht das Katzenfutter wieder zurück. Das funktioniert tatsächlich. Das Problem an solchen Sachen ist halt immer, es ist ein bisschen nervig, ne, wenn man sich darum kümmern muss. Aber tatsächlich funktioniert das. Und die Idee dieses Gesetzes ist eben tatsächlich auch, dass man ein bisschen ausprobieren darf. Ne? Also man kann nicht einem jungen Menschen sagen, so du bist jetzt 18, du übernimmst jetzt die volle Verantwortung für dein Handeln. Du hattest aber vorher nie die Möglichkeit, das mal auszuprobieren, wie Verantwortung für sein Handeln eigentlich funktioniert. Ne? Das läuft nicht. Das läuft auf dem Papier, das läuft irgendwie, wenn man Gesetze schreibt, aber aus pädagogischer Sicht funktioniert es eben nicht. Ja. Okay, also Kinder sind grundsätzlich geschäftsfähig. Für alles, was sie mit ihrem eigenen Vermögen bezahlen können, ne? Also auch eine ganz wichtige Unterscheidung, wenn es zum Beispiel um das erste Smartphone geht, ne? Oder um das zweite oder dritte, ja. Natürlich, also ich frage mal hier, darf ein Kind jetzt in den Laden gehen und sich ein Smartphone kaufen? Ein 10-jähriges Kind? Wer wird sagen, einmal melden bitte, wer wird sagen, ja, ein 10-jähriges Kind darf in den Laden gehen und sich ein Smartphone kaufen? Wer wird sagen, das geht nicht? Okay, für den Stream klare Mehrheit für das geht nicht. Doch, das geht. Ja? Es gibt dabei nur einen kleinen Haken. Wenn ich in den Laden gehe und kaufe mir ein Smartphone und dann kriege ich, also ich gebe mein Geld ab und kriege dafür ein Smartphone und das war's, Punkt, Ende, aus, Sache abgeschlossen, dann ist das völlig in Ordnung. Ja, dann habe ich etwas gekauft und habe eben die Ware bekommen, die Leistungen sind ausgetauscht und die Sache ist beendet. Wenn da eine Ratenzahlung dranhängt oder ein Handyvertrag dranhängt oder die Pflicht dranhängt, sich zur Nutzung des Gerätes nachher auch noch einen Google-Account zu klicken, dann geht das nicht mehr. Ja? Also, ich muss das, was ich gerade machen möchte, das muss ich von meinem eigenen Geld sofort erledigen und abschließen können. Ne? Das ist die Bedingung, was Kinder unter 18 Jahren auch ohne Einwilligung ihrer Erziehungsberechtigten tun dürfen. Die Frage war, ob der Betrag egal ist. Ja, der Betrag ist vollkommen egal, solange er an einem Stück aus dem Vermögen des Kindes bezahlt wird. Ja, wenn das Kind 12.000 Euro Taschengeld angespart hat, dann beglückwünsche ich erstens euch als Eltern zu eurem Lebensstandard und zweitens hat das Kind dann eben 12.000 Euro zur Verfügung. Da gibt's keine Grenze. Ja? Natürlich gibt es da noch Detailfragen. Ne? Wurde das Kind da zum Beispiel ausgebeutet mit dem Vertrag? Ne? Also wenn es jetzt sich ein Smartphone für 12.000 Euro kauft, dann kriegt dann so ein uraltes Galaxy S6 gebraucht unter der Ladentheke oder so. Aber dann sind wir sowieso, dann hat es nichts mehr mit Kindern zu tun, das ist dann unsittlich. Ne? Das macht man nicht. Aber grundsätzlich, wenn das Kind das Geld wirklich selber hat, sein Eigentum ist, ja, egal wo es das her hat, ne, geschenkt bekommen, Taschengeld, ganz egal, dann ist das durchaus in Ordnung. So. Achso, und die andere Sache sind Dinge, wodurch es nur rechtliche Vorteile gibt. Ne? Also Kinder dürfen sich auch Sachen schenken lassen, dadurch haben sie ja keinen Nachteil. Ne? Wenn ich hergehe und sage, pass auf, ich schenke dir jetzt diese 12.000 Euro bist du damit einverstanden und ich brauche nur Ja sagen und dann kriege ich das. Ne? Das ist für mich nur ein rechtlicher Vorteil. Ja? Das ist rechtlich betrachtet auch ein Vertrag, durch den der Beschenkte halt eben keine weiteren rechtlichen Verpflichtungen, keine rechtlichen Nachteile hat. Ne? Auch solche Sachen sind eben völlig in Ordnung. So, jetzt ist natürlich die Frage, was kann auf mich zukommen, wenn ich mein Kind sich mal ausprobieren lasse und das Ganze geht schief? Das Thema Aufsichtspflicht, ne? Also was muss ich denn eigentlich tun, um sicherzustellen, dass mein Kind keinen Mist baut, der irgendwie dann Schaden verursacht? Unser Gesetz sagt, also wer Kraft Gesetzes zur Führung der Aufsicht über eine Person verpflichtet ist, das sind die Erziehungsberechtigten, die wegen Minderjährigkeit und so weiter und so weiter und so weiter, Beaufsichtigung, der haftet für Schaden, den diese Person einem Dritten widerrechtlich zufügt. Die Ersatzpflicht tritt nicht ein, wenn er seiner Aufsichtspflicht genügt oder wenn der Schaden auch bei gehöriger Aufsichtsführung entstanden sein würde. Es gibt so viele tolle Tempusse und so weiter im Gesetz, finde ich immer, entstanden sein würde. Super. Und das trifft auch Leute, die Kinder im Auftrag betreuen. Ne? Also wenn ich jetzt auf Kinder bei Tickets aufpasse, dann trifft mich das eben genauso. So, die Aufsichtspflicht. Was muss ich denn eigentlich machen? Was steht denn da? Ja, das ist schwierig. Also erstmal ist Aufsichtspflicht, da geht es eigentlich gar nicht darum, könnte man sich jetzt so vorstellen, ne? Das ist ein Konzept, das wurde erfunden, um Kinder zu schützen und Kindern zu helfen. Ne? Um zu sagen, pass auf, dir kann jetzt nichts passieren, wenn ich auf dich aufpasse. Tatsächlich ist das nicht, worauf dieses Gesetz abzielt, sondern dieses Gesetz zielt darauf ab, dass jemand anderem nichts passiert, wenn mein Kind Mist baut. Ne? Also, mein Kind baut Mist, mein Kind kann aber vielleicht selber gar nicht zur Verantwortung gezogen werden, warum auch immer. Und jetzt bleibt der Fremde auf seinem Schaden sitzen. So, dagegen soll das helfen. Also Aufsichtspflicht schützt nicht das Kind, sondern Aufsichtspflicht schützt Dritte davor, auf einem Schaden, den das Kind verursacht, sitzen zu bleiben. Das macht Aufsichtspflicht. Und hier... Das Spannende daran ist, dass es überhaupt keine gesetzlichen Vorgaben gibt. Also es ist nirgendwo aufgeschrieben in einem Gesetz, so du musst bis zum Alter von sowieso musst du dein Kind an die Hand nehmen. Ab dem Alter darfst du es alleine Fahrrad fahren lassen. Ab dem Alter, doch, das gibt's schon. Ab dem Alter darfst du es alleine Zug fahren lassen. Das ist so genau nicht definiert. Ja, eben weil die Entwicklung von Kindern so furchtbar individuell ist. Also solche Altersschranken, die sind manchmal, wenn man nichts Besseres hat, ist das ein super Richtwert, aber es funktioniert eben nicht für alle Kinder. Ich kenne eine ganze Menge Erwachsene, wo ich Aufsichtspflicht auch ganz gut fände, ne? Da gibt es eben Schranken, ne? Also ab 18 Jahren kann ich nur mit großer Mühe halt eben noch sagen, da muss jemand beaufsichtigt werden. Unter 18 ist das einfacher. Und dann sucht man sich Grenzen, ne? Zum Beispiel beim Alkohol. Das Bundeskabinett hat jetzt gerade beschlossen, dass es eine Gesetzesänderung geben soll, dass Kinder unter 16 Jahren auch mit ihren Eltern begleitet nicht keinen Alkohol mehr trinken dürfen, ne? Das sind dann einigermaßen sinnvolle Leitlinien, wo man sagt, okay, 16 Jahre sind guter Wert, weil man es eben nicht für jeden individuell regeln kann. Vernünftig. Davon abgesehen wird dann im Einzelfall entschieden. Ne? Also Richter, wenn irgendwas schief geht, die entscheiden dann, ob die Aufsichtspflicht eingehalten wurde oder eben nicht. Dabei spielt aber eben auch eine große Rolle, dass eben Kinder auch üben müssen. Kinder haben Bedürfnisse, sich irgendwie auch frei auszutoben. Kinder haben das Recht auch zu üben, wie unsere Welt funktioniert, Freiräume zu entdecken, sich zu entwickeln eben. Entwicklung funktioniert nicht, wenn man jemanden einsperrt. Ne? Egal ob online oder offline, wenn ich ein Kind irgendwie bis zu seinem 18. Lebensjahr irgendwie an der Hand durch die Stadt führe, das ist ungefähr das Äquivalent zu... ich habe so einen Google Family Link oder so und das Handy oder das Laptop, egal welches digitale Endgerät, ist so komplett gesperrt, dass ich jeden einzelnen Handgriff freigeben muss. Ne? Das ist wahrscheinlich in den meisten Fällen nett gemeint, aber Entwicklung findet so nicht statt. Und da wird natürlich in solchen Fällen auch drauf geachtet. Es gibt einen recht prominenten Fall, in dem zwei neunjährige Kinder mit einem Feuerzeug gezündelt und gespielt haben. Dabei haben sie, ich weiß es nicht mehr genau, nagelt mich nicht drauf fest, irgendwie die Garage oder so vom Nachbarn abgefackelt. Und naja, der hat natürlich geklagt und war auch der Ansicht, dass die Eltern eben die Aufsichtspflicht verletzt hätten. Das war da nicht der Fall, weil die Mutter davon ausgehen konnte, dass das neunjährige Kind oft genug gehört hat, dass man mit Feuer nicht spielt. Das Kind hat es trotzdem gemacht, doof gelaufen. Da muss man jetzt sicher irgendwie noch korrigieren und irgendwie ein bisschen sich überlegen, wie kann ich solche Sachen in Zukunft verhindern? Wie kann ich meinem Kind jetzt helfen, das zu lernen, welche Sachen eben vernünftig sind und welche nicht. Aber in dem Fall ist der Nachbar tatsächlich auf den Kosten für seine Garage sitzen geblieben. Mehr ist zum Glück nicht passiert, außer die abgebrannte Garage. Musste aber selber bezahlen, weil eben der Aufsichtspflicht Genüge getan war unter Berücksichtigung der Entwicklung des Kindes. Ja, also total schwieriger Bereich, so ähnlich wie beim Datenschutz. Datenschutzrecht ist auch so ein Ding, ne? Da ist überhaupt nichts vorgeschrieben. Naja gut, DSGVO ist eine ganz nette Sache, schützt ziemlich gut. Nur die Umsetzung ist halt schwierig, weil jeder Betroffene selber klagen muss und dann wird individuell geprüft, ne? Das ist bei ganz vielen Sachen so, wo es um total individuelle Rechte geht, dass da eben wir nur uns auf Präzedenzfälle verlassen können. Also muss man Kinder eigentlich durchgehend beaufsichtigen? Nein, das muss man nicht. Kinder dürfen ihre Entwicklung entsprechend frei, unabhängig und ohne Aufsicht sich bewegen. Das ist die rechtliche Sicht. Die pädagogische Sicht ist, ja, sie müssen das auch in vernünftigem Umfang tun können. Sonst kann eben keine Entwicklung zu einer gesunden Eigenverantwortung irgendwie stattfinden. Und Unfälle dürfen auch passieren, das gehört zum Lernen dazu. Damit meine ich jetzt nicht, dass jemand wirklich lebensgefährlich oder sonst wie verletzt wird, das ist ein anderes Thema. In einem vernünftigen Umfang müssen Unfälle passieren. Das gehört zu einem gesunden Lernen und zu einer gesunden Entwicklung irgendwie dazu. Man kann und sollte nicht alle Unfälle im Keim vorher verhüten. Sonst funktioniert es nicht, ne? Wenn ihr jetzt zum Beispiel, ich weiß nicht, wer von euch vielleicht irgendwie in einem Makerspace oder im Hackspace oder sowas aktiv ist, oder Leute kennt, wenn man solche Räume gestaltet, ne, dann kriege ich schon mal mit, dass dann irgendwie gesagt wird, ja, aber das und das können wir nicht machen, weil das ist für Kinder gefährlich, da müssen wir dann Schutzmaßnahmen treffen. In total vielen Fällen kann man das aus einem anderen Blickwinkel sehen und mal fragen, warum müsst ihr diese Schutzmaßnahmen denn eigentlich nicht treffen, wenn es Erwachsene sind? Ja, also oft geht es einfach darum, ja, okay, wenn ein Erwachsener in die Kreissäge läuft oder in die Kreissäge packt, dann ist das nicht unser Problem. Ja? Wenn Kinder da reinpacken, ist es schon unser Problem. Aber in solchen Fällen ist es oft auch vernünftig, einfach für alle sinnvolle Verhütungsmaßnahmen zu treffen. Ne? Ja. Okay. Schauen wir uns mal an, was jetzt eigentlich mit Kindern im Netz los ist. Was machen Minderjährige eigentlich im Netz? Ne? Da habe ich auch mal so ein bisschen rumgefragt bei uns in der TechKids-Gemeinschaft. Wir haben ja alles von 7 bis 55 Jahren im Angebot. Soziale Netzwerke sind ein relativ großes Ding, wobei man irgendwie beobachten kann, dass Kinder, die sich mit anderen IT-Themen beschäftigen, also die zum Beispiel viel programmieren, selber da kreativ sind, sich mit Elektronik beschäftigen, die interessieren sich nicht so für Social Media. Ja? Das ist ein bisschen, an manchen Stellen finde ich das sogar ein bisschen schade, dass unsere Kids so wenig darüber erzählen im Internet, was sie eigentlich Cooles basteln und womit sie sich so beschäftigen. Aber das finden die gar nicht so wichtig, ne? Social Media wird auch in der Altersgruppe überwiegend irgendwie konsumiert, ne? Aber Kommunikation mit sozialen Kontakten ist trotzdem wichtig, ne? Also unter sozialen Netzwerken, da wird häufig, habe ich jetzt auch gemacht, finde ich eigentlich gar nicht so gut, aber da werden auch Chats und so weiter und Instant Messaging drunter zusammengefasst. Selbstdarstellung ist aber auch ein Thema, ne? Gerade wenn man irgendwie nicht so richtig die Community irgendwie im Offline-Bereich hat, ne? Dann geht es immer mehr in Richtung Selbstdarstellung auch in sozialen Netzwerken. Auch das gehört zu einer gesunden Entwicklung dazu, also sich selber darzustellen, zu zeigen, was man Cooles kann. Früher gab es irgendwie, gibt es auch immer noch, ne? Aber auch früher gab es schon sehr interessante Mutproben, die dann irgendwie in irgendwelchen Klicken gemacht werden mussten. Das ist nichts Neues. Ja? Bei ganz, ganz vielen Phänomenen, die wir heute beobachten, ist es so, dass sie durch soziale Netzwerke und durch digitale Medien einfach viel sichtbarer werden. Es gibt gar nicht unbedingt mehr merkwürdige Challenges und Mutproben. Sie verbreiten sich nur wesentlich schneller und sie sind wesentlich sichtbarer. Gegeben hat es die früher auch. Ja? Und diese Selbstdarstellung, die gehört tatsächlich auch entwicklungspsychologisch dazu, seinen Platz irgendwie in der Welt und in der Gesellschaft und in seinem Freundeskreis irgendwie zu finden. Medien, Nachrichten ist sehr, sehr wichtig. Interessant ist dabei die Wahl der Nachrichtenquellen, ne? Also ob ich mich mit Hilfe von TikTok-Scrollen über das Weltgeschehen informiere oder tatsächlich mal Tagesschau oder Taz oder sowas mir angucke. Findet aber beides statt. Schulaufgaben und natürlich Spiele in der Freizeit, das machen junge Menschen also so im digitalen Raum. So ein paar Grundthesen, die ich ganz wichtig finde, wenn man darüber nachdenkt, wie man jetzt seine digitalen Räume gestaltet mit seinen Kindern. Das erste, das ist ein richtiges Pet-Peeve von mir, ja. Also es gibt eine Sache, wenn ich die höre, da drehe ich mich sofort rum und muss was dazu sagen. Also da gibt es auch noch 300 andere, bei denen das bei mir so ist, aber also diese ist das eine davon. Nämlich die Trennung zwischen analoger und digitaler Welt. Oder noch schlimmer, reale und digitale Welt, ja. Das ist ganz großer gefährlicher Quatsch. Es gibt nicht eine reale Welt und eine digitale Welt. Es gibt Dinge, die finden mit Hilfe von digitalen Medien und mit digitalen Werkzeugen, finden die in unserer realen Welt statt. Das wird gerne ausgeblendet. Ja? Viele Eltern sehen da drin irgendwie was Wertloses. Ja? Mein Kind daddelt da mit dem Handy. Ich weiß gar nicht, was das da macht vielleicht. Und irgendwie kann ich mir nicht vorstellen, dass das wertvoll ist. Triff dich doch mal draußen mit deinen Freunden. Ja, ist richtig, ne? Also ich finde das auch cool, wenn sich Leute draußen treffen und draußen was machen. Mache ich selber auch sehr gerne. Das heißt aber nicht, dass die digitale Interaktion wertlos wäre. Sie hat vielleicht nicht alle Facetten von dem, was draußen oder was halt in einer Face-to-Face-Beziehung passiert, aber sie ist trotzdem sehr, sehr wichtig und ein Teil der sozialen Lebenswelt von dem Kind und von uns Erwachsenen auch. Ja? Das kann man nicht einfach da so rausschnipseln irgendwie mit der Schere und sagen, so, das machen wir jetzt weg, das ist irgendwie Spielkram und den Rest, der ist super toll. Das funktioniert nicht. Ne? Also das gehört zu unserer realen Lebenswelt und realen Interaktion, gehört das dazu. Und Kinder haben da auch ein Recht darauf, auf diese soziale Interaktion. Das ist nämlich hier wieder, um zurück zu den Kinderrechten zu kommen, soziale Interaktion, auch mit Freunden, die man sich selber aussucht. Kann ich mir vorstellen, dass das für Eltern manchmal schwer auszuhalten ist, aber mit den Freunden, die man sich aussucht, da gibt es ein sehr fest verankertes Recht eben auf diese soziale Interaktion. Und die reale Lebenswelt, die birgt halt alles, was wir so kennen, ne? Lernmöglichkeiten, Gefahren, Risiken, und das ist in digitalen Bereichen nicht anders, ja. Straßenverkehr ist auch ein ganz schwieriges Thema, ne? Also unsere Städte werden immer voller mit Autos und es gibt immer weniger Raum, den auch andere Leute nutzen können, den auch Kinder nutzen können. Das ist ein Problem der Mobilität. Da gibt es also auch wachsende Risiken tatsächlich an manchen Stellen, aber die Risiken gab es vorher schon. Ja? Straßenverkehr war noch nie grundsätzlich sicher für Kinder. Ja? In der Stadt rumzulaufen war auch noch nie grundsätzlich sicher für Kinder. Auf dem Spielplatz alleine zu spielen war auch noch nie grundsätzlich sicher für Kinder. Ja? Es gibt überall Gefahren und Risiken und Unfallgefahr, mit denen man umgehen muss, wo man sein Kind eben vorher begleiten muss, um das richtig einschätzen zu können. Aber das ist nichts, was jetzt irgendwie eine Besonderheit vom digitalen Raum wäre. Und auch hier wieder, Kinder benötigen Freiräume, die brauchen sie genauso im digitalen Raum. Ja, das ist ganz wichtig, denn das ist eben nicht aus der Lebenswelt rauszuschneiden. Mit den dystopischen Sachen fange ich gleich erst an, da ist noch nicht spät genug für. So, was kann ich jetzt also machen? So ein paar Annahmen zur Grundhaltung, hier nochmal aus pädagogischer Sicht, auch die wieder nicht nur im digitalen Raum. Kinder wollen normalerweise mit ihren Eltern zusammenarbeiten. Das ist ganz interessant. Ich kann da Lektüre zum Beispiel, das sind der sehr für die Allgemeinheit sehr zugänglicher Pädagoge. Jesper Juhl kann ich da empfehlen. Da gibt es sehr interessante Abhandlungen darüber, wie Kinder eigentlich so drauf sind, wenn sie mit ihren Eltern zusammenarbeiten. Und wenn man sich das mal anguckt, dann stellt man fest, dass Kinder sehr, sehr gerne mit ihren Eltern kooperieren oder mit Erwachsenen generell kooperieren. Manchmal ist das gut für sie. In anderen Fällen ist das nicht gut für sie, aber es geht Kindern eigentlich immer um Kooperation und darum, anerkannt zu werden. Das heißt, Kinder richten nicht bewusst Schaden an und Kinder lügen auch nicht einfach so, weil sie gerade keinen Bock haben oder so. Ne? Kinder lügen normalerweise, weil sie Angst vor irgendwas haben. Da müsste man dann die Ursache finden. Ne? Aber grundsätzlich kann ich davon ausgehen, wenn ich mein Kind frage, was machst du eigentlich da am Handy, dann gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder sagt mir die Wahrheit oder es hat irgendwie Angst davor, mir die Wahrheit zu sagen und dann muss ich rausfinden, warum. Kinder vertreten auch völlig naturgemäß ihre Privatsphäre. Kinder haben Geheimnisse, Kinder haben Tagebücher, hatten auch schon immer Tagebücher, haben ihr Zimmer, wo sie auch mit wachsendem Alter nicht mehr so gerne wollen, dass die Eltern drin rumstöbern. Wer dann da putzt, ist natürlich auch eine Frage, ne? Aber das findet jeder dann selber raus. Aber das ist auch völlig natürlich, sich da entsprechend zu entwickeln. So, also Ziel der Erziehung auch im digitalen Raum muss also auch sein, dass Kinder da eben zur Selbstbestimmung befähigt werden. Ja? Fangen wir an mit Zugang zu Inhalten irgendwie im Web. Also was können Kinder eigentlich sehen und mit sich damit beschäftigen? Brauchen Kinder Inhaltsfilter, ja, brauchen Kinder ein ganz anderes Internet vielleicht, ne? Das ist das, was die EU jetzt machen will, die wollen soziale Netzwerke nur für Kinder. Das ist eine ganz super Idee, ne? Also wenn man schon irgendwie gearteter böser Mensch, ne, mit der nötigen kriminellen Energie weiß, wo man ganz viele Kinder im Internet finden kann, ist eine super Idee. Also, ganz klar, im Web existieren Inhalte, die nicht für Kinder und Jugendliche geeignet sind. Ne? Will ich jetzt nicht alle aufzählen, könnt ihr euch vorstellen. Die spannende Frage dabei bei fast allem, bei fast jeder Art von Inhalt ist, dass sie auch für Erwachsene nicht unbedingt sinnvolle Inhalte sind. Ja? Also viele Kinder und Jugendliche haben Erfahrungen mit Hassrede, Gewalt, Mobbing und so weiter im digitalen Raum gemacht. Da gibt es leider nicht so richtig belastbare Zahlen für, wie das im nicht-digitalen Raum aussah. Ne? Also es wurde auch schon auf dem Schulhof gemobbt. Ich will das nicht kleinreden, was im Cybermobbing passiert, aber es besteht immer die Gefahr, dass man eben die Augen davor verschließt, also dass man sich so auf diesen digitalen Raum fokussiert und sagt, oh, da ist alles ganz schlimm und drumherum ist alles Blümchenwiese. Ne? Das ist eben nicht der Fall. Und es gibt Zahlen dazu, wie viele Kinder eben im Internet oder im Web eben entsprechend Dinge begegnen. Fake News, fast 2/3 was ist das denn hier? Achso, das ist die neuere Studie, das hellgrüne, also 2/3 der Kinder sind bewusst auf Fake News gestoßen. Beleidigende Kommentare, auch fast 2/3. Also die ganzen Zahlen hier, die werde ich jetzt nicht alle durchrattern, ne? Dafür gibt es die Folien dann nachher nach dem Vortrag, da kann man sich das nochmal ein bisschen genauer angucken. Aber es ist tatsächlich schon so, dass ein Großteil der jungen Leute mit diesen Inhalten oder halt eben mit entsprechendem Verhalten online konfrontiert wird. Davor kann man die Augen nicht verschließen. Jetzt ist dann aber noch interessant, wie oft das passiert. Ja? Und die Anzahl der Kinder und Jugendlichen, die regelmäßig solche Probleme haben, die ist nicht klein zu reden. Aber wenn man das mit Fernsehberichten, die Tagesschau macht das auch sehr gerne, wenn man sich da die Mainstream-Berichterstattung anguckt, dann würde man eher den Eindruck gewinnen, dass der Bereich hier passiert mir irgendwie regelmäßig, dass das irgendwie bis dahin gehen müsste. Ne? Und das ist tatsächlich nicht der Fall. Also die Zahlen sind interessant, sich die anzugucken. Es gibt sehr viele Probleme, die es zu lösen gibt und mit denen man sich beschäftigen muss. Es findet aber eine ziemlich starke Aufbauschung durch die politische und Mediendebatte in den Mainstream-Medien eben tatsächlich statt. Ne? Da ist wichtig, wenn steht, ja, fast alle Kinder von Hate Speech im Internet betroffen, dann lohnt es sich, mal in entsprechende Studien reinzugucken und zu gucken, wie sehen die Zahlen denn wirklich aus. Ja. So, jetzt frage ich euch einfach mal ganz offen. Wer von euch setzt sich denn abends aufs Sofa mit seinem Smartphone, surft im Web und guckt sich gewaltverherrlichende Videos an, denkt, oh, heute möchte ich aber mal Hate Speech lesen und sexualisierte Gewalt, da mache ich mir heute ein Bierchen zu auf. Wer von den Erwachsenen hier im Raum, wer macht das denn so? Ach kommt Leute, ein bisschen Ehrlichkeit. Wir sind doch hier unter uns. Bitte? Ja, okay, das ist aber, Desinformation kann unterhaltsam sein, war jetzt, ja genau, also wenn man es weiß, ist ja noch was anderes, ne? Genau, kann unterhaltsam sein, aber ganz wichtig, du findest es unterhaltsam, du weißt also, dass du mit Desinformation zu tun hast, ja, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt hier, den merken wir uns mal kurz. Es hat sich aber ansonsten, auch für die Leute im Stream, es hat sich jetzt keiner tatsächlich hier gemeldet und ich glaube das allen hier, ne? Das sind alles sehr ehrliche Menschen, die hier vor mir sitzen. Niemand hier nutzt das Web tatsächlich mit diesen Absichten. Und deswegen, ja, frage ich einfach mal, warum brauchen wir denn dieses Google Family Link jetzt eigentlich speziell für Kinder? Also so ein Werbeblocker, ne, oder so ein DNS-Filter, der einfach bekannt fiese Websites irgendwie erstmal filtert, das ist eine super Sache. Das kann man super in sein Heimnetzwerk einbauen oder eben entsprechende Apps auch benutzen auf dem Smartphone, wenn man mobil unterwegs ist. Aber ich sehe keinen Grund, warum das eigentlich nur für Kinder sein sollte. Ne? Also Inhaltsfilter sind tatsächlich für alle sinnvoll, nicht nur für Kinder. Und dann kommt nämlich der interessante Twist dabei, man kann dann genauso, wie man feststellen kann, dass für alle halt Inhaltsfilter eine sinnvolle Sache sind, kann man genauso sagen, okay, es darf auch jeder die Möglichkeit bekommen, sie bewusst zu umgehen. Ja, so, jetzt hatten wir hier gerade, okay, Desinformation zur Unterhaltung kann unterhaltsam sein. Und genau das ist der wichtige Punkt. An dem Moment, wo ich eine bewusste Entscheidung treffen kann, ja, also mein Gerät zeigt mir an, okay, du wirst hier jetzt wahrscheinlich auf dieser Website, wirst du auf Fehlinformationen treffen oder du wirst auf schlechte Nachrichten oder sowas stoßen, dann weiß ich Bescheid. Und dann kann ich auch als junger Mensch auf den Button klicken, ich möchte das jetzt trotzdem sehen. Dann habe ich eine bewusste Entscheidung getroffen. Idealerweise habt ihr eine Umgebung geschaffen, wo eure Kinder dann auch zu euch kommen, wenn sie damit nicht klarkommen. Das ist ganz wichtig, ne? Also Kinder sollten schon wissen, dass sie damit nicht alleine gelassen werden und dass sie eben auch zu euch kommen können, sagen können, hier, ich habe den Inhaltsfilter umgangen, kannst du mir mal mit dieser Website helfen? Ja, dass die Eltern nicht sagen, warum hast du den Inhaltsfilter umgangen, das darfst du nicht, das ist doch, du musst doch, ne? Dann haben wir es kaputt gemacht. Ne? Das ist der wirklich wichtige Knackpunkt hier, dass es für alle Beteiligten völlig okay ist, dass man sich auch mal ausprobieren möchte und sagen kann, okay, ich möchte mich jetzt damit beschäftigen und wenn euer Kind weiß, dass es sich damit beschäftigen darf und dass es auch seine Entscheidungen treffen darf, dann wird es auch in den meisten Fällen zu euch kommen und sich eben von euch begleiten lassen. Ja, ähnliche Idee zu dem Thema Zeit, Medienzeit, Smartphonezeit. Ja, Smartphones und Computer sind bei fast allen Kindern fester Bestandteil der Freizeit, das ist völlig klar. Es ist aber tatsächlich kein, und das ist der wichtige Punkt, es ist kein Trend erkennbar, dass andere Aktivitäten darunter wirklich leiden. Das sieht so aus, ne, weil das Kind sitzt da und scrollt 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 und hat die Spülmaschine immer noch nicht ausgeräumt. Die schlechte Nachricht ist, wenn es nicht gescrollt hätte, hätte es die Spülmaschine auch nicht ausgeräumt. Okay, das war jetzt, ich gebe zu, das war eine ziemlich pessimistische Einstellung, aber also einmal hier mit an die Hand gegeben, schaut nicht darauf, wie viel das Kind am Handy scrollt oder am Computer spielt oder an der Spielekonsole spielt, schaut darauf, ob andere Sachen darunter leiden. Ja, also zum Beispiel sportliche Aktivitäten, wo haben wir es denn hier genau, sportliche Aktivitäten, soziale Interaktion, Was man tatsächlich beobachten kann, das finde ich ganz interessant, ist aber nur am Rande hier interessant, dass Jugendliche sich offenbar mehr innerhalb ihrer Familie beschäftigen und mit ihrer Familie Dinge unternehmen, als sie das mit Freunden tun. Also tatsächlich scheint die Interaktion mit selbstgewählten sozialen Kontakten, da könnte man tatsächlich vielleicht sagen, dass die sich in den digitalen Raum ein bisschen mehr rein verlegt. Dass man da einen gewissen Unterschied erkennt. Bücher lesen, ja, also ich hole jetzt hier keine Statistikwerkzeuge raus, ne, die Regressionsgraden könnt ihr euch da selber irgendwie reindenken, ein starker Trend ist hier nicht zu erkennen, dass Jugendliche weniger Bücher lesen, das ist was anderes. Eigentlich hatte ich auch noch was zu sportlicher Betätigung, wo ist denn das hin? Okay, bleiben wir beim Bücherlesen, ne? Also da ist kein jetzt irgendwie katastrophaler, dystopischer Trend zu erkennen, dass jetzt Kinder weniger lesen, seit sie Smartphones haben. Ne? Da haben wir keine Zeit für. So. Also Freizeit, die im digitalen Raum stattfindet, die ist auch erstmal Freizeit. Ne? Man bewertet das natürlich so, also da ist erstmal jetzt vor diesem Bildschirm und Bildschirm ist irgendwie nicht so haptisch, kann man schon anfassen, ne? Aber ist trotzdem nichts wirklich Haptisches, nichts so richtig erstmal Erfahrbares. Aber trotzdem sind auch Dinge, die man im digitalen Raum macht, sind Teil der Freizeit. Es gibt wichtige soziale Kontakte, es gibt sogar ganze Gruppen von Kindern und Jugendlichen. Das ist auch ein sehr wichtiges Argument beim Thema Altersgrenzen, Social-Media-Verbote und so weiter. Es gibt junge Menschen und natürlich auch Erwachsene, ne? Ich fokussiere mich hier auf Kinder und Jugendliche, die sehr davon profitieren, dass sie im digitalen Raum eben mit anderen interagieren können, weil ihnen Safe Spaces fehlen, um das an anderen Orten zu tun oder weil sie eben eher nicht die Möglichkeiten haben, sich mit ihren sozialen Kontakten eben in Natura irgendwie zu treffen. Ne? Es gibt sehr große und starke LGBTQ-Communities, auch unter sehr jungen Menschen. Im Vergleich dazu gibt es nicht gar keine, aber trotzdem extrem wenig Betätigung seitens Jugendeinrichtungen und Schulen, eben Räume auch für LGBTQ zu schaffen. LGBTQ ist nur ein Beispiel dafür. Ne? Da gibt es noch mehr Gruppen, die eben stark davon profitieren, dass man sich im digitalen Raum eben ziemlich einfach vernetzen und austauschen kann. Eben oft einfacher, als man das eben offline tun kann. Kinder müssen das auch üben, ne? Also Kontrolle über die eigene Freizeit, das muss man üben, ne? Also gerade wenn man solche Apps hat, TikTok, Instagram, das ist nochmal ein ganz, also welche Apps man jetzt benutzt, nur welche sozialen Medien, das ist nochmal eine ganz andere Frage. Ne? TikTok, Instagram, fast alle kommerziellen, die sind darauf getrimmt, dass man süchtig wird und dass man da durchscrollt und davon gefesselt wird. Ne? Wir haben aber Alternativen, bei denen das nicht so ist, da muss man natürlich ein bisschen differenzieren. Aber ganz unabhängig davon muss man eben lernen, wie man seine Freizeit eben ausgewogen gestaltet. Und das kriegen Erwachsene, ich zum Beispiel auch nicht, nicht so richtig gut hin. Ne? Das muss man wirklich üben. Und da können natürlich digitale Werkzeuge helfen, zum Beispiel Apps zur Kontrolle der Nutzungszeit. Aber auch hier fehlen Folien. Ich bin da kein Fan von. Also Apps zur Kontrolle der Nutzungszeit können helfen, aber Kontrolle gibt es in zwei Geschmacksrichtungen. Ne? Kontrolle gibt es in der Form, die einen befähigt, wo man einen Überblick bekommen kann und wo man gucken kann, was ist eigentlich passiert. Und es gibt die Form von Kontrolle, die einen einschränkt und einem die Befähigung wegnimmt. Wenn mein Handy immer nach 10 Minuten ausgeht und ich habe keine Möglichkeit, das zu ändern, oder muss meinen auf der Arbeit gerade gestressten Vater anrufen, ob er mal eben nochmal draufklicken kann, dass ich nochmal 10 Minuten dazu kriege. Das hat nicht wirklich viel mit Befähigung zu tun. Das kann sinnvoll sein, wenn man es schon ausprobiert hat oder wenn es tatsächlich Anzeichen für eine Suchterkrankung gibt. Dann kann das natürlich sehr hilfreich sein, weil man dann wirklich auch diese Gewalt zum Selbstschutz brauchen kann. Ne? Aber einfach sozusagen, okay, du musst lernen, die Kontrolle über deine Nutzungszeit zu bekommen, die kriege ich nicht. Ne? Also wenn ich da gar nicht selber darauf achten muss und auch nicht gar nicht selber darauf achten kann und mich nicht darüber hinwegsetzen kann, dann gewinne ich diese Kontrolle nicht. Das geht nicht. Das kann man so nicht lernen. Man kann keine Sachen lernen, die man nie ausprobieren muss. Funktioniert einfach nicht. Ja? Ein anderer Vorschlag wäre, jetzt nochmal aufs Familienleben und auf Eltern bezogen, ihr habt doch alle Probleme mit Mediennutzungszeit. Nein, nicht alle, ne? Aber ja, also fühlt euch einfach angesprochen, wenn ihr euch angesprochen fühlt. So, dann installiert euch doch in der Familie, setzt euch im Familienrat oder wie immer ihr das Format nennt. Früher hieß es Abendessen, heute heißt es Familienrat. Setzt ihr euch zusammen und dann beschließt ihr, so, wir wollen die Kontrolle über unsere Mediennutzungszeit haben. Und dann installiert ihr euch alle das gleiche App. Gibt es auch schöne Open Source Apps für. Und dann trackt ihr mal eure Nutzungszeit über die Woche, wie viel ihr so macht. Ihr könnt euch auch selber Ziele setzen, was ihr einhalten wollt oder so. Ne? Und dann setzt ihr euch beim nächsten Familienrat oder Abendessen setzt euch mal zusammen. Dann guckt ihr einfach mal rein, wer hat es denn geschafft? Wie hat es denn so funktioniert? Ja? Und da können dann auch ruhig nicht nur die Kinder, sondern auch die Eltern einfach mal die Hosen runterlassen und sagen, so hier bei mir sieht es übrigens so aus, doch bis 3 Uhr nach Instagram geguckt, ups. Ja? So, das tut überhaupt nicht weh. Ne? Da brauchen wir auch keine Angst haben, dass das Kind dann irgendwie sagt, ha, du kannst das ja auch nicht, musst das auch nicht lernen. Das kann mal ein blöder Kommentar sein, aber im Allgemeinen läuft das nicht so. Kinder wollen Eigenverantwortung lernen. Ja? Normalerweise wollen Kinder, wenn sie sich normal entwickeln, wollen sie Eigenverantwortung lernen und sie wollen mit sich selber und mit Eltern vernünftig kooperieren. Ja, Kinder sind übrigens auch nicht faul, ne? Das ist ganz interessant. Ja? Also gibt es gewisse hochrangige Politiker in Deutschland, die sehen das bestimmt anders. Aber Kinder sind normalerweise nicht faul. Ja? Also auch ein Kind, was ein Zeugnis nach Hause bringt, wo nur eine 3, ein paar Vieren und ein paar Fünfen drauf sind, ist mit großer Sicherheit nicht faul. Ja, Kinder haben nämlich gar keinen Bock drauf, irgendwie schlechte Leistungen in der Schule abzuliefern. Das finden die selber total kacke. Ne? Das machen die nicht einfach so zum Spaß. Da gibt es irgendein anderes Problem. Dann kann man schnell sagen, ja, du sitzt ja auch nur am Computer, aber das wird auch nicht die Ursache sein, auch dass die heftige Computernutzung ist in vielen Fällen dann zum Beispiel eben eine Fluchtreaktion, ne, zum Beispiel vor Schulstress oder vor einem Lernverhalten, was einfach nicht funktioniert, zu fliehen. Ne? Ist ganz interessant, dass es total viele Kinder und Jugendliche gibt, die in ihrer Freizeit total viel lernen und dann wundert man sich, dass die Noten nicht besser werden. Ne? Aber es geht hier ein bisschen zu weit. Ja, also Kinder sind normalerweise nicht faul, geht da ruhig von aus, wenn euer Kind irgendwas nicht macht, was es eigentlich machen sollte, hat das andere Gründe als Faulheit in den allermeisten zu erwartenden Fällen. So, jetzt noch eben was, ich sag mal gesamtpolitisches vielleicht auch. Das Fediverse. Wer kennt das Fediverse? Wem sagt der Begriff nichts? Okay, wem sagt der Begriff Mastodon nichts? Okay, dann haben wir es jetzt so grob gleich zusammengepuzzelt. Also das Fediverse ist so ein großes Netzwerk, da kann man verschiedene Apps benutzen oder verschiedene Anwendungen. Eine davon heißt Mastodon, eine andere heißt PeerTube. Texte, Videos, ne, was man so aus sozialen Netzwerken kennt, kann man posten, man kann anderen folgen. Und das Schöne ist, jeder kann seinen eigenen Server haben. Das funktioniert so, dass es von den Hauptentwicklern von diesen Anwendungen in diesem Fediverse, da gibt es meistens einen ganz großen Server und dann gibt es noch von Organisationen und Vereinen gibt es kleinere Server, wir bei TechKids haben zum Beispiel einen und es gibt auch Leute, die haben ganz für sich alleine so einen kleinen Server. Die können aber alle miteinander reden, so wie bei E-Mail, ne? Und dann heißt man irgendwie nick@tut.techkids.org und kann dann eben mit allen anderen auch reden. So, Macht ihr halt einen Mastodon-Account, ist gar nicht so einfach mit Kindern, weil wir finden ganz oft, finden wir Nutzungsbedingungen und Datenschutzbestimmungen, die Kinder aktiv ausschließen. Dieser Passus hier, der stammt aus den Standardnutzungsbedingungen der Software Mastodon. Da steht drin, man muss 16 Jahre alt sein, weil die DSGVO das sagt. Das ist Bullshit, ja? Sagt die DSGVO nicht. Da steht irgendwo was von 16 Jahren drin, ne? Aber man muss auch weiterlesen, das ist ganz wichtig. So, aber trotzdem berechtigterweise möchten viele Betreiber von solchen Netzwerken oder von solchen Plattformen möchten Kinder gar nicht da haben, weil es ist anstrengend, da muss man dann irgendwie, ne? Vielleicht haben sie einfach gemerkt, dass dann auch PädagogInnen dazugehören oder sie haben einfach nicht die Ressourcen, eben die Einwilligungserklärungen der Eltern irgendwie abzufragen oder zu sammeln. Aber genau dafür ist das Fediverse eine super Sache. Also wir haben total viele Herausforderungen. Kinder- und Jugendschutz ist eine Herausforderung. Die ModeratorInnen, die müssen irgendwie pädagogische Erfahrungen noch haben und befähigt werden. Die rechtlichen Anforderungen, die sind komplex, das ist auch gar keine Frage. Und man hat auch total viele Daten, die man eigentlich gar nicht haben möchte. Ich will eigentlich gar nicht wissen, wie alt meine User sind, ne? Und jetzt muss ich das plötzlich wissen, wenn ich jetzt irgendwie Jugendschutz oder rechtliche Vorgaben einhalten will. Ich sage jetzt gar nicht, wie ich das gut finde, ne? Also Gesetzesinitiativen zur Alterskontrolle und so weiter, die sind in den allermeisten Fällen überhaupt nicht gut. Aber wir können nicht die Augen davor verschließen, dass wir sie an vielen Stellen schon haben und dass sie an anderen Stellen auch auf uns zukommen werden, dass wir das nicht anders, dass wir das nicht alles abwenden können. Aber netterweise gibt es da ja Lösungen. Ich plädiere dann zum Beispiel dafür, dass wir im Fediverse halt eben Communities abbilden können, die wir eh schon haben. Ja. Bei TechKids haben wir halt ganz viele Kinder und Jugendliche, die kommen zu uns zu Workshop-Veranstaltungen, die treffen sich mit uns zu aktiven Barcamps alle 2 Monate, die kennen wir einfach. Ja. Ich muss bei denen gar nicht mehr einen Aufwand betreiben, um sicherzustellen, dass ich weiß, dass sie Eltern haben, mit denen man reden kann. Ne? Und ich weiß auch schon, wer die sind. Die treten im Fediverse, treten die unter einem Nickname auf, der muss ihnen gar nicht zuzuordnen sein. Ne? Aber wir haben pädagogisch Verantwortliche, die in der Lage sind, eben darauf zuzugreifen, zu sagen, okay, das ist jetzt dieses Kind, da ist jetzt irgendwie was gelaufen, da müssen wir mal tätig werden und dann eben das Kind anzusprechen oder die Eltern anzurufen und denen eine E-Mail zu schreiben. Das ist also überhaupt kein Problem, weil wir die Strukturen dafür sowieso schon haben. Und wenn ihr für die Befähigung von jungen Menschen im digitalen Raum und für die Verbreitung von cooler Open-Source-Software was tun wollt, dann helft doch dabei, dass jeder Jugendtreff eine Fediverse-Instanz kriegt. Ja? Das ist nicht leicht, das wird auch nicht von heute auf morgen funktionieren, aber es ist eine Möglichkeit. Wenn es ein Jugendtreff oder eine kirchliche Organisation oder auch eine Schule gibt, die sagen, okay, wir finden das super, dass wir junge Menschen auch im digitalen Raum begleiten und befähigen. Und wir kapseln uns da auch nicht ab. Ne? Also ich bin kein Fan von, okay, wir haben jetzt hier einen Mastodon-Server, der ist nur für die Kinder aus unserem Jugendtreff und föderiert nicht, kann nicht mit anderen Servern reden. Kann ich mal zum Ausprobieren machen, aber glaubt ihr, dass die Jugendlichen das irgendwie toll finden, wenn sie mit keinem anderen reden können? Das funktioniert nicht, ne? Also kann ich es auch dahin lassen. Ne? Ja. Geht in der Praxis nicht, ne? Aber wenn ich einfach einen Zugang biete und Möglichkeiten biete und sage, pass auf, ich vertraue dir, ich begleite dich, wenn es Probleme gibt, kennst du hier deine Ansprechpartner, dann glaube ich, kann das funktionieren. TechKids kann bei sowas helfen. Wir sind nicht viele Leute für dieses Projekt, aber wenn sich Leute bei uns melden und da dann auch so langsam ein Austausch passiert, wir helfen gerne Jugendtreffs und Schulen dabei, ihren SchülerInnen oder Jugendlichen, die sie besuchen, eben auch Zugänge zum Netz und zu guten sozialen Netzwerken zu geben und ihnen auch zu helfen, Strukturen aufzubauen, sowohl technischer als auch pädagogischer Natur. Ja, kämpft bitte gegen digital und jeden weiteren Adultismus. Ja, wenn ihr irgendwo hört, okay, wir müssen Jugendliche davor schützen, wir müssen Jugendlichen das verbieten, dann stellt doch bitte mal die kritische Frage, warum denn eigentlich nur Jugendlichen? Kämpft für Regulierung von Plattformen, auch Erwachsene müssen nicht süchtig gemacht werden, Meta, TikTok und so weiter dürfen sich an unsere Gesetze wie den Digital Services Act gerne halten. Wenn sie das tun, müssten wir Jugendlichen nicht so viel verbieten. Ja, und setzt euch bitte gerne auch mit uns und mit euren Communities für offene und verstehbare Technik ein, wo man einfach reingucken kann, wo man nicht hoffen muss, dass das Gute und Richtige passiert, sondern wo man einfach mal wissen kann, was denn da eigentlich tatsächlich läuft. Ja, ich danke euch, dass ihr meinem Impulsvortrag ein bisschen gefolgt seid. Ich habe es diesmal fast auf die Minute geschafft. Ich glaube, für Fragen haben wir hier jetzt tatsächlich nicht mehr so richtig Raum zeitlich. Aber wenn man hier rausgeht aus dem Hörsaalgang, direkt gegenüber haben wir unseren Tickets-Stand. Den erkennt man, ist orange und blau. Da werde ich gleich sein. Da sind noch ein paar andere Leute von uns. Wenn ihr gerne diskutieren wollt, kommt gerne dazu. Und da haben wir dann alle Zeit der Welt, uns über die Themen noch auszutauschen.